Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Qualität in den Medien. Hier sitzen am Mikrofon Professor Dr. Lutz Hagen und ich, Peter Stavovi. Wir beschäftigen uns schon beide sehr lange und immer wieder mit dem Thema Qualität in den Medien, explizit auch mit dem Fokus auf Journalismus und die Messung von Qualität. Und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt einfach mal hier eine Reihe von Podcast-Folgen aufnehmen zu dieser Frage Medienqualität, Medienqualitätsmessung. Das ist vielleicht zum Einstieg das Wichtigste. Lutz, willst du es ergänzen?
Nö, genau das machen wir. Ist ja ein Riesenthema. Und wir schauen einfach mal, was wir beide da so zusammentragen können, wenn die praktische und die wissenschaftliche Perspektive sich treffen.
Genau, vielleicht stellen wir uns noch mal ganz kurz vor. Magst du zwei, drei Sätze über dich sagen oder vier?
Ja, ich bin Lutz Hagen, bin Direktor des Instituts für Kommunikationswissenschaft an der TU Dresden und Professor für Kommunikationswissenschaft. Und ich befasse mich seit den 90er Jahren mit Medienqualität und wie man sie messen kann. Habe da 1994 meine Doktorarbeit schon drüber geschrieben, als das noch wirklich ein Minderheitenthema war und sich noch niemand über Lügenpresse beschwert hat. Inzwischen ist das ja ein Thema, was in aller Munde ist. Und die Qualität von Medien ist ja auch ein ganz politisches Thema, wo viel drüber gestritten wird und was auch sozusagen für politische Zwecke im politischen Diskurs eingesetzt wird. Also da gibt es ganz viel drüber zu sagen und es ist top aktuell.
Gut, und ich bin Peter Stavovi, Medienjournalist. Ich habe mal ein Volontariat gemacht bei einem Medienbranchendienst, Kressreport, und führe seit 2010 den Blog Flurfunk Dresden, in dem ich mich halt über Medien, Medientransformation, aber immer wieder auch mit Qualität auseinandersetze. Und ich glaube, das sollte man vielleicht auch erwähnen, wir haben zusammen verschiedene Studien und Expertisen schon gemacht. Unter anderem haben wir gerade für die ARD-GVK, GVK steht für Gremienvorsitzendenkonferenz, als Sachverständige gearbeitet, um die ARD-Qualitätsrichtlinie zu entwickeln. Mit einer dritten Person, die sollten wir vielleicht auch kurz erwähnen, den Professor Dr. Christoph Neuberger. Und der weiß auch Bescheid, dass wir einen Podcast vorhaben und war auch fein damit. Viele Grüße, Christoph, an dieser Stelle. Heute haben wir beschlossen, reden wir mal generell über dieses Thema, warum überhaupt Qualitätsmessung. Aber vorher haben wir uns überlegt, dass wir uns kurz mal wirklich über Medien und unterhalten, mit denen wir uns die vergangenen Tage, Wochen beschäftigt haben. Lutz, was beschäftigt dich gerade so, wenn du über Qualität und Medien nachdenkst?
Ich hatte vorhin beim Arbeiten so einen toten Punkt und dann klicke ich manchmal einfach ein bisschen im Internet rum und bin auf MSN gegangen. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie viel Clickbaiting es heutzutage gibt. In meiner Kindheit war die Serie Drei sind einer zu viel sehr populär mit der Jutta Speidel und da war eine Meldung über die Jutta Speidel. In der Schlagzeile hieß es, Jutta Speidel verrät pikante Liebesdetails. Es geht um One-Night-Stands. Und mir war schon klar, wenn ich da jetzt drauf drücke, werde ich wahrscheinlich nicht viel über One-Night-Stands von Frau Speidel erfahren. Und tatsächlich ist das, was sie verrät, ja, ich bin älter und ruhiger geworden, so sinngemäß. Aber schon als ich jung war, musste ich immer lieben, um Sex zu haben. Und ich hatte noch nie einen One-Night-Stand. Das ist also das große Geheimnis. Und das ist einfach typisch, ja, dass die Überschrift heutzutage in der Plattformökonomie total wichtig ist, um die Leute erstmal darauf klicken zu lassen, weil das zählt. Ja, Aufmerksamkeit ist sowieso bei den Medien eine Währung per se, lässt sich aber auch in Geld übersetzen. Und das ist eine Entwicklung, die dazu führt, dass Qualität im Großen und Ganzen schlechter wird.
Witzig. Drei ist einer zu viel. Ich habe gedacht, ich heirate eine Familie oder so. Aber
das war Tekla Carola Wied, glaube ich. Die
da war ich noch Kind. Was mich total aufgeregt hat die letzte Woche, oder was heißt total aufgeregt? Ach, mir begegnen ja ständig Geschichten, die mich aufregen. Aber ich hatte im Blog tatsächlich einen Beitrag, der ist auch ganz gut gelaufen. Der MDR-Intendant hat in der Enquete-Kommission in Sachsen-Anhalt, also wo es um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht, wurde er vorgeladen quasi zum Gespräch und dort hat er die Aussage getroffen, ja, der MDR hat 5 Standorte und wenn es nur 3 wären, wäre das eine gute Option, um zu sparen, sinngemäß. Man kann jetzt darüber streiten, ob er das, ob er wirklich die Standorte in Frage gestellt hat oder ob er einfach nur diese Frage beantwortet hat. Da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Aber prompt stand in irgendwelchen Medien, der MDR erwägt, den Standort Halle zu schließen. Ne? Was nicht geht, weil die Standorte sind im Staatsvertrag, also per Gesetz festgeschrieben. Die Länder müssten, die Politiker müssten entscheiden, diese Standorte zu schließen. Und ich fand es eigentlich ganz geschickt von ihm, den Ball der Politik zurückzuspielen und sagen, wenn ihr wollt, dass wir sparen, dann müsst ihr halt auch mal darüber überlegen, ob ihr einen Standort hergibt. Weil drei Bundesländer sind am MDR beteiligt, zwei haben jeweils zwei Standorte, nämlich Sachsen mit dem Hauptstandort in Leipzig und dem Landesfunkhaus in Dresden, wo die Landeshauptstadt ist, und Magdeburg mit dem Standort Halle und dem Sachsen-Anhalt mit dem Standort Magdeburg und Halle. Und es gibt schon länger Spekulationen oder so, aber nein, der MDR kann die Dinger nicht schließen, sondern der schließt die dann, wenn die Politik das beschließt. Und das habe ich dann geblockt, das lief auch tatsächlich ziemlich gut in der Branche, aber diese absurde Interpretation zeugte halt von Unwissen, wie der MDR gestrickt ist, durch Journalistinnen, Journalisten, die schrieben, MDR, wie so ein Wirtschaftsunternehmen, überlegt, einen Standort zu schließen. Nee, tut er nicht. Ne? So, und da sind wir mittendrin in der Qualitätsdiskussion.
Ja, das ist eigentlich ein Kernkriterium von journalistischer Qualität, dass Journalistinnen eben das auch hinterfragen, was Quellen sagen, über die sie berichten, und vor allen Dingen das nötige Hintergrundwissen haben, um das dann in den Kontext zu setzen. Also zum Beispiel, was du jetzt erzählt hast über den Staatsvertrag, ne, und dass der Intendant sich zumindest kurzfristig und mittelfristig nur im Rahmen dieses Vertrags bewegen darf und entscheiden darf. Ja, das kommt auch immer wieder zu kurz. Manchmal liegt das vielleicht an Inkompetenz, aber manchmal liegt es vielleicht auch daran, dass die wirkmächtige Schlagzeile wichtiger ist als die sorgfältige Recherche.
Das kann auch sein. Ich hatte den Verdacht, das liegt an Inkompetenz. Und da sind wir aber auch wirklich, wir sind schon mittendrin. Ja. Ich habe wirklich in den letzten Jahren viele Diskussionen über die Qualität der Medien geführt. Und ich sage mal so, ein Journalist kann ja gar nicht alles wissen. Der kann gar nicht alle Zusammenhänge kennen. Und der kann auch manchmal, wenn eine Nachricht durch die Gegend geht, kann er nicht das gegenchecken. Also im Beispiel hatte die Mitteldeutsche Zeitung das exklusiv berichtet. Und alles, was der Kollege von der MZ geschrieben hatte, war korrekt. Und doch war dieses Interpretationsfenster offen, der MDR erwägt. Das kann man nur interpretieren, wenn man es nicht weiß. So, und der kleine Journalist aus, ich glaube, es war so ein Angebot Halle, so ein Online, privates Online-Medium, kommen wir auch nochmal hin, der kann dann nur, ach genau, nee, die Stadt Halle hat sogar eine Pressemitteilung rausgegeben mit dem Oberbürgermeister, sagt, der Standort muss erhalten werden. Also die Pressestelle hat vielleicht da auch schon, so, ich will jetzt hier niemanden ankreiden oder so, aber ich glaube, damit sind wir mittendrin. Manche Menschen erwarten an der Stelle einen sauberen Job. Und das ist im Journalismus schon zu viel erwartet.
Ja, wenn man das jetzt wieder aus der Vogelperspektive und ein bisschen im Hinblick auf die Entwicklungen, die dahinter stehen, analysiert, muss man sagen, ja, natürlich konnte noch nie jemand alles wissen. Das ist ja klar. Ja. Menschliche Kommunikation ist selektiv und Journalismus ist nochmal selektiver. Aber das ist ja auch genau die Aufgabe, ja, dass man trotzdem einen guten Job macht. Allerdings wird das immer schwieriger, ja? Weil das Wissen der Menschheit ständig zunimmt und ausdifferenziert, weil Prozesse komplexer werden, Institutionen und Zusammenhänge komplexer werden im Zuge der Globalisierung. Deshalb wird das immer schwieriger. Und ich sitze hier ja jetzt in der Rolle des Wissenschaftlers, und das haben ja Journalistinnen und Wissenschaftlerinnen gemeinsam, dass sie ihre Kernaufgabe ist, Wahres herauszufinden und zu schreiben, zu sagen. Nur da haben wir es, auch wenn wir auch zunehmend als Wissenschaftlerinnen unter Zeitdruck kommen, viel, viel einfacher noch als im Journalismus, wo ja die Tagesaktualität schon lange nicht mehr die höchste Form der Aktualität ist, sondern wo eigentlich zeitgleich inzwischen berichtet werden muss. Das heißt, man muss ständig überlegen, ja, ist für mich jetzt die Schnelligkeit das wichtigere Qualitätskriterium oder sind es so Sachen wie gescheite Interpretation, checken, dass die Fakten stimmen. Also das ist wirklich eine Entwicklung, die es den Kolleginnen und Kollegen da im Journalismus sehr, sehr viel schwerer macht.
Da hast du jetzt schon mal Kriterien genannt, ne? Schnelligkeit oder Aktualität. Wir werden das im Laufe der Podcast-Folgen noch weiter aufdrieseln. Ich will nochmal auf eine Frage zurück. Reden wir in diesen Sachen über Journalismusqualität oder über Medienqualität? Und was ist der Unterschied?
Naja, Medienqualität ist natürlich ein weiterer Begriff. Jetzt fängst du schon mal damit an, was haben wir eigentlich für einen Medienbegriff? Ich denke, hier in unserem Gespräch geht es vor allen Dingen um die publizistischen Medien, also Medien, die redaktionelle Inhalte haben, und wenn die irgendwie tagesaktuell auch sind und die öffentliche Meinungsbildung und das Funktionieren der Demokratie betreffen, dann sind wir beim Journalismus. Ja. Medien haben aber natürlich noch andere Aufgaben, als die Demokratie am Laufen zu halten. Und je nachdem, aus wessen Perspektive man das betrachtet, können ganz unterschiedliche Qualitätskriterien angelegt werden. Unterhaltsamkeit ist zum Beispiel so ein Kriterium, wo man sich drüber unterhalten kann und was wir vielleicht ja auch in einer separaten Folge dann noch tun werden, ob das jetzt auch dazu beiträgt, dass die Demokratie besser funktioniert, dass Journalismus auch unterhält, oder ob das eher so ein Zielkonflikt ist, ja, nach dem Motto, wir amüsieren uns zu Tode. Auf alle Fälle, nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist natürlich Medienqualität mehr, ja, als nur journalistische Qualität in diesem engen Sinn, ja, dass man die Bürgerinnen und Bürger in die Lage dazu versetzt, vernünftige politische Entscheidungen.
Die Teilhabe an der Demokratie als Kernaufgabe des Journalismus. Die Frage, die ich auch, da gehe ich auch gleich mal drauf ein, ne, warum überhaupt Qualität messen? Das Wie kommen wir gleich mal zu. Da habe ich tatsächlich in den, um den Jahrtausendwechsel, als ich mein Volontariat gemacht habe, hatte ich dann den Auftrag, immer die IVW-Auflagen bei den Zeitungen und Zeitschriften, das ist die Messung, die wirklich auch durch einen neutralen Verein stattfindet, wie hoch ist die gedruckte Auflage, wie hoch ist die verkaufte oder verteilte
kontrolliert
Auflage.
Kontrolliert wird, ja.
Die kontrollierte Auflage. Und da gab es dann immer Auflagengewinner, Auflagenverlierer, gibt es auch heute noch, werde ich, glaube ich, um den Jahreswechsel mal mir auch gerade für die sächsischen Medien nochmal näher angucken, weil zum Teil die Printauflagen drastisch zurückgehen, während halt heute Klickzahlen dann zunehmend Bedeutung haben. Und diese Zahlen waren unter anderem wichtig dafür, um die Werbepreise festzulegen. Und das war eine ganz relevante Einnahmequelle für Printmedien um die Jahrtausendwende, ist es zum Teil heute noch. Aber das war so das Kriterium, ob jemand erfolgreich ist oder nicht. Und im TV-Bereich die Quoten. Ne? Da werden Quoten gemessen, wie viele Leute haben eingeschaltet. Das verändert sich auch gerade drastisch. Und ich glaube, wir haben wirklich vor 2016 oder so, saßen wir mal zusammen im Auto und kamen zurück von einer Präsentation aus Leipzig. Und da haben wir uns darüber unterhalten und habe ich gesagt, was, man kann Qualität messen? Wie geht das? Und das wäre doch cool, wenn es neben den Reichweiten und neben den gemessenen Auflagen noch eine dritte Säule gäbe, wo man sagt, das ist auch hohe Qualität, substanzielle Qualität. Ne, das war, glaube ich, somit auch, ich glaube, einer der ersten Momente, wo wir uns da mal länger drüber unterhalten haben. Und das wäre aus meiner Sicht total wichtig, könnte Qualität als Messkriterium, als Zahl eine Aussage darüber treffen, wenn zum Beispiel Werbekunden entscheiden, da gehe ich rein, oder wenn vielleicht auch sogar Zuschauer und Zuschauer, Publikum, Leserinnen entscheiden, das ist ja ein Qualitätsmedium. Ja? Wobei der Begriff unsere Qualitätspresse ist ja auch zum Schimpfwort geworden, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Also das wird ja viel von Leuten, die auch Lügenpresse rufen, viel missbraucht, ne? Weil die Tageszeitungen haben ja früher immer gesagt, sie sind Qualitätsmedien. Und ach, da könnte ich lange erzählen, die hier diese Zeitschriftengruppen mit den vielen Frauenzeitschriften, die von sich behaupten, man muss die Qualität der Medien erhalten und die Qualitätsverlage, dabei geht es auch nur um die Sicherung des Geschäftsmodells. Das würde jetzt aber vielleicht ein bisschen weit abweichen.
Ja, da stecken jetzt ganz viele Anknüpfungspunkte drin. Wann darf man Medium Qualitätsmedium nennen? Wie ist das Verhältnis von Qualität und Quote? So würde ich jetzt mal da die IVW-Reichweiten und die Klickzahlen zusammenfassen. Quote versus Qualität. Und das dritte große Thema, und damit fange ich vielleicht mal an, kann man Qualität, journalistische Qualität überhaupt messen und wie macht man das? Und natürlich kann man sie messen. Messen heißt ja nur, dass man bestimmten Beobachtungen ein bestimmtes Signal, eine Zahl zuordnet, und das kann man auch, wenn man sich darüber einig ist, das ist eigentlich der Knackpunkt, was Qualität ist, kann man das unter Umständen auch in Zahlen ausdrücken. Also wenn ich über Vielfalt spreche, Ja, Vielfalt ist ein ganz wichtiges Kriterium, vor allen Dingen auch für öffentlich-rechtliche Rundfunkprogramme, also die das sozusagen auf dem Binnenweg herstellen sollen, die Vielfalt in einem einzigen Programm. Das andere wäre ein außenpluralistisches Modell, dass man durch vielfältige Medien versucht, alle möglichen Bereiche der Gesellschaft auszudrücken. Und natürlich kann ich das zählen, ja, und schauen, ob zum Beispiel der MDR alle verschiedenen Gebiete, ja, die vielleicht im MDR-Staatsvertrag erwähnt sind, abdeckt, ja, welche wie häufig vorkommen, ja, ob verschiedene Bevölkerungsgruppen, ob verschiedene religiöse Orientierungen angesprochen werden und so weiter und so fort. Also das Problem ist eigentlich nicht sozusagen die Messung, sondern das Problem ist, ob wir uns auf die Messkriterien, auf die Qualitätskriterien einigen können. Es gibt ja von Stefan Roos-Mohl, einem der Väter der deutschen Qualitätsforschung, diesen berühmt-berüchtigten Spruch, Qualität im Journalismus messen zu wollen. Das ist wie der Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Und ich glaube, es ist in der deutschsprachigen Forschung der am häufigsten zitierte Spruch. Ja? Und den Roos-Mohl ärgert das inzwischen, glaube ich, auch selber tierisch. Ich meine, er hat sich davon auch schon in Veröffentlichungen distanziert, ja? Weil das irgendwie ein bisschen auf die falsche Fährte führt. Ja? Unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Vorstellungen von Qualität. Ja? Also was relevant ist, das kann sehr subjektiv sein. Ja?
Da will ich gleich mal tiefer rein. Qualität aus subjektiver Sicht, da bin ich nämlich tatsächlich, was weiß ich, bei den Menschen, die in Dresden manchmal noch auf dem Marktplatz stehen und rufen Lügenpresse. Ne, für die ist das ja alles, was der Öffentlich-Rechtliche macht, sowieso Propaganda und was die Tageszeitung macht, ist auch, ne, von oben gesteuert. Für die ist das alles schlechte Qualität. Und jetzt sagst du aber, es gibt da unterschiedliche Ansichten, weil für mich ist es unter Umständen, also ich bin ein sehr kritischer Mediennutzer, ist das nicht alles High-End-Qualität, aber ich erkenne, welche Arbeitsmechanismen dahinter stecken, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich weiß auch um die Grenzen des journalistischen Wissens, da haben wir vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Also habe ich schon mal nochmal einen anderen Blick drauf. Wie kriegt man das hinterher zusammen? Das heißt, wenn wir Qualität messen, habe ich das richtig verstanden, müssen wir am Anfang festlegen, aus welcher Perspektive und was unsere Qualitätsmerkmale sind. Und wenn jetzt hier ein berühmter Ex-Kabarettist, der früher im MDR eine Sendung hatte, kommt und sagt, das sind ja ganz subjektive, systemfreundliche Qualitätskriterien, da steigen wir dann aus der wissenschaftlichen Sicht. Oder wie gehen wir damit um?
Nein, da müsste man eben, wie Wissenschaftler das so gerne und aus gutem Grunde tun, die Definition erstmal klären, was ist das systemfreundlich und warum soll es denn nicht systemfreundlich sein? Also systemfreundlich ist natürlich immer schlecht, wenn wir ein schlechtes System haben, was irgendwie diktatorisch ist, erst recht. Ja? Und das schwingt ja diese Unterstellung mit. Auf der anderen Seite, wenn wir ein funktionierendes demokratisches System haben, sollten wir natürlich auch gucken, dass wir uns das erhalten und auch nicht kaputt reden. Und insofern ist dagegen eine Systemunterstützung gar nichts einzuwenden. Was aber nicht heißt, dass man irgendwelchen Regierungen oder Politikern nach dem Maul reden soll. Ja, und man merkt schon, ja, das sind so die sprachlichen Unschärfen und Klärungsbedarfe, die dazu führen, dass es unglaublich viel Diskussion dazu gibt. Und dahinter stehen immer irgendwelche grundlegenden Werte, also ideale Zustände, wonach ich als Person strebe oder wonach wir als Gesellschaft streben, was dann im Grundgesetz, ne, als unsere Grundwerte drin steht. Und deshalb ist es auch so wichtig, immer zu gucken, ja, wenn Qualitätskriterien definiert werden, worauf beruhen die?
Was sind so typische Qualitätskriterien? Das wirst du mal gerade nochmal von dem wissenschaftlich Abstrakten runterbrechen auf das Praktische.
Ich fange mal bei der einzelnen Person an. Wenn du ein Stück Information beurteilst, eine Meldung, die du liest oder gar nicht mal jetzt in der öffentlichen Kommunikation, wenn dir jemand was erzählt, ja, was macht für dich die Qualität aus? Nein, ich fange nochmal ein Stück vorher an. Was ist überhaupt Qualität? In der Alltagssprache kann Qualität einfach nur eine Eigenschaft sein. Ja? Grün ist eine Farbqualität. Ja? Meistens verwenden wir es aber in einem eher bewertenden Sinn, dann ist eine Qualität eine Eigenschaft, die irgendwie erwünscht oder gut ist. Und in diesem Sinne sprechen wir auch von Medienqualität, also gute Eigenschaften von Medien. Also für wen oder für was gut? Ja? Aus individueller Sicht, wann finden wir Informationen gut? Wenn sie uns unterhält, natürlich. ja, was ist Unterhaltung? Irgendwie, wir fühlen uns besser. Ja? Oder wenn sie uns orientiert. Ja? Das heißt, wenn Information uns in die Lage dazu versetzt, in unserer Umwelt effektiv zu handeln, in unserer Umwelt zu überleben. Das ist heutzutage gar nicht meistens, also für uns zum Glück hier in Deutschland nicht so sehr das Problem, aber gut, möglichst gut zu leben. Ja? Also wenn Information uns dabei hilft, dann hat sie auch eine Qualität. Und diese letzte, diese Orientierungsqualität, die könnte man wieder daran festmachen, ist das überhaupt wichtig und relevant? Also jemand erzählt dir irgendwas über ein Thema, was dich überhaupt nicht interessiert, womit du nichts anfangen kannst, dann ist es irrelevant, schlechte Qualität. Ja? Oder jemand erzählt dir was, was total relevant ist, also hast du schon gehört, der Intendant vom MDR ist zurückgetreten, total wichtig, total relevant für deinen Blog, aber du stellst fest, der hat sich das aus den Fingern gesungen, also war es nicht wahr. Ja? Also für diese Orientierungsqualität, Wahrheit und Relevanz sind da super wichtig. Und ja, in meiner sozusagen basalen Theorie von Qualität, wo ich sozusagen auf dieser individuellen Informationsqualität dann wieder die gesellschaftliche für die Medien aufbaue, da käme dann noch ein drittes Merkmal der Orientierungsqualität dazu, neben der Relevanz und neben der Wahrheit, die Verständlichkeit. Ja? Es kann dir nämlich auch passieren, der erzählt dir was und du verstehst überhaupt nicht, was der von dir will. Ja. Und auch das gibt es im Journalismus, ja, dass das einfach, dass man nicht so genau erschließen kann, worin die Information eigentlich besteht. Also Unterhaltungsqualität und Orientierungsqualität, so aus der individuellen Sicht. Und bei der Orientierungsqualität ist es wieder wichtig, ist es wahr, ist es relevant und ist es verständlich. Ja. Das ist sozusagen die Qualität aus einer individuellen Perspektive. Wenn wir jetzt aber über journalistische und Medienqualität reden, und das haben wir vorhin schon angesprochen, dann ist nicht alles, was irgendwelche, was Leute unterhält, nicht alles, was relevant für irgendjemand ist, auch schon journalistisch gut, ja, weil es einfach ganz unterschiedliche, ja, Relevanz ist ein höchst subjektives Kriterium, was für den einen total wichtig ist, ist für den anderen total unwichtig. Das heißt, journalistische Qualität, ja, die ist irgendwie aus der Vogelperspektive und üblicherweise erwartet man, dass die Medien insgesamt, darauf kann man kein einzelnes Medium festnageln, zumindest nicht von den privatwirtschaftlichen Medien, darauf kann man auch nicht einen einzelnen Journalisten festnageln, aber das erwartet man vom Mediensystem als Ganzes, dass es nämlich dazu beiträgt, dass die Demokratie funktioniert.
Während du so redest, ne, fällt mir ein, ich habe ja aus journalistischer Perspektive auch noch andere Kriterien, zum Beispiel, ne, dauert es in der Nachricht lange, bis die eigentliche Information kommt? Oder wie sind die Schnitte bei einem TV-Beitrag? Wie ist die Qualität der Bilder? Ne, das sind auch alles nochmal, das sind dann journalistische Kriterien, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere, auch nochmal Kriterien, die eine Bedeutung haben können. Ne, wo man, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das Wichtigste beim Medienqualität, journalistische Qualität messen, dass man sich erstmal auf die Kriterien verständigt. Was genau wollen wir aus welcher Perspektive bewerten, um dann hintendran eine Kennziffer ranstreichen zu können? So.
Ich würde da aber trotzdem nochmal einhaken. Also wenn du sagst, ja, eine gewisse Schnitttechnik, eine gewisse Struktur und Aufbau in einem Beitrag oder in der Nachricht, das sind für mich auch journalistische Kriterien, hast du ja gesagt, dann würde ich sagen, ja, selbstverständlich. Aber ich würde auch behaupten, dass sie alle auf diese grundlegenden Kriterien irgendwo sich beziehen. Also du machst den Schnitt an einer bestimmten Stelle, damit Leute darauf aufmerksam werden, damit Leute das irgendwie unterhaltsam finden, damit Leute etwas verstehen. Ja. Und wie gesagt, wenn die klassische Nachricht ist ja in der umgekehrten Pyramidenform aufgebaut. Ja, das Wichtigste zuerst kommt aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Ne, damals wurde das zum ersten Mal über Telegrafenleitungen übertragen. Und wenn dann die Konföderierten irgendwie den Mast abgesägt haben, dann, wenn die Hälfte der Nachricht durch war, dann ist immerhin noch das Wichtigste durchgekommen. Ne. Das hat was mit Relevanz zu tun.
Wenn ich jetzt an die Clickbaiting-Zeile von vorhin denke, die du hattest, Jutta Speidel, dann war die Clickbaiting-Zeile doch aber eine gute Qualität, weil sie hat dazu geführt, dass du draufgeklickt hast.
Also das ist jetzt ein super Punkt. Also man könnte das so sagen, ja, aus meiner Nutzerqualität-Sicht habe ich mir da Unterhaltung oder irgendwelche saftigen Details, wir sprechen jetzt mal nicht über Ethik, ja, versprochen, aber ich bin ja enttäuscht worden darin. Also deshalb würde ich schon sagen, schon aus einer individuellen Sicht, ja, war es keine gute Qualität, die Schlagzeile schon, aber wenn dann der Beitrag nicht hält, und das ist übrigens ja auch ganz uraltes und wichtiges journalistisches Qualitätskriterium, dass die Überschrift zum Rest passen muss. Ne? Insofern ja, aus individueller Sicht nicht so ganz schlecht, aber dann am Ende doch enttäuschend. Und aus der Vogelperspektive, naja, was ist das für eine Entwicklung, ja, dass immer mehr oberflächliche, ja, Nachrichtenfaktoren vielleicht sogar nur suggeriert werden und noch nicht mehr drin sind und man die Leute dann auf bestimmte Nachrichten lockt, die das gar nicht enthalten.
Ich merke schon, Lutz, ich habe einen Heidenspaß gerade und ich würde am liebsten jetzt noch weitermachen, aber wir haben 30 Minuten uns vorgenommen. Hier mache ich mal einen Cut rein. Wir haben auch Punkte, die habe ich auf meiner Spiegelstrichliste, die haben wir noch nicht angesprochen, dass es in der Schweiz zum Beispiel schon eine Qualitätsmessung gibt. Da reden wir dann einen anderen Mal drüber.
Gibt es seit über 10 Jahren in der Schweiz und sonst, soweit ich weiß, nicht, zumindest keins, was flächendeckend ist und von allen Medien getragen wird.
Das heben wir rüber in Folge 2, dann reden wir dort drüber. An dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht.